Ja, hallo Leute. Also wir haben ja in den letzten Wochen schon manchmal so ein paar Problemchen gehabt, weil wir ja auf die Jenny nicht zugreifen konnten, weil sie war einfach krank, aber jetzt ist sie wieder topfit. Sie ist ein bisschen müde, aber Jenny, mal ganz ehrlich, du bist ja, ich sage jetzt mal, im absoluten Football-Stress. Das ist ja ein schöner Stress, weil du ja natürlich diese Sportart liebst, aber du musst uns natürlich unseren Zuhörern schon ein bisschen erklären. Ja, du hast es also aus dem Krankenbett wieder in die Senkrechte geschafft und bist also auch wieder aktiv. Ich habe heute ein Video gesehen, wo du einen tanzenden, singenden Fuchs interviewst. Also, das muss ich einfach...
Ich glaube, es war ein Raccoon.
Ein Raccoon, was ist das denn? Dann,
ach, irgend so ein amerikanischer Waschbär.
Waschbär, ja, Waschbären kenne ich, ja. Also deswegen, also ich habe jetzt einfach nur mal das Wort ergriffen, weil irgendeiner muss ja anfangen. Und wir haben schon, also es sind wilde Zeiten, speziell Jennys very wilde Zeiten. Jenny, jetzt bist du dran. Schön, dass du überhaupt sprichst mit uns.
Christian, wie könnte ich mir das entgehen lassen? Sobald das Handy klingelt und dein Name erscheint, da kann man doch nur strahlen. Und deswegen freut es mich wahnsinnig sehr. Ich bin verdammt müde, aber das bis letzte bisschen Energie, das ist nur für euch, ihr lieben Boxentalk-Zuhörer. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ein liebes, großes Hallo von zu Hause. Ich bin vorhin nach Hause gekommen, wirklich erst vor 2 Stunden. Und ich habe auf dem Weg vom Flughafen gedacht, wie viele Folgen Boxentalk habe ich in diesem Jahr zu Hause aufgenommen? Und es waren nicht viele. Also ich muss wirklich sagen, dieses Jahr war wild.
Ja, also umso schöner, dass du da bist.
Na ja, danke, schön, dass ihr alle da seid, schön, dass du da bist, aber es geht noch ein paar Wochen wild weiter und ich muss gestehen, auch eine Jenny ist irgendwann mal kaputt.
Echt?
Also ich bin müde, aber egal, die nächsten Wochen gibt's noch Energie, weil ich durfte in diesem Jahr wirklich viel erleben und die harte Arbeit zahlt sich hoffentlich bald oder zahlt sich schon in kleinen Schrittchen aus. Und das ist hoffentlich erst der Anfang. Aber die letzten Wochen oder diese 3 Wochenenden in London, die waren wirklich sehr, sehr toll. Gestern Abend das 3. NFL-Spiel, dieser London International Series. Und es war toll. Es war ja schon sehr ergreifend, da bei der NFL bei so einem Spiel direkt an der Sideline zu stehen. Ich meine, das ist ja vergleichbar mit der Formel 1 und das, gut, du als Fahrer hast es im Auto erlebt. Ich hatte das Glück, es aus der Garage zu erleben. Ich stand umringt von den Mechanikern, hatte die Kopfhörer auf und habe alles mitbekommen und da bin ich mir schon sehr bewusst, dass dieses Privileg nur ganz wenige Menschen haben oder diesen Sport, der für so viele Menschen so weit weg ist und überhaupt auch, ich sag mal, aus europäischer Sicht überhaupt mal zu so einem NFL-Spiel zu kommen, weil nicht jeder hat auch die Möglichkeit, mal in die USA zu reisen oder sowas. Und dann für mich da an der Sideline stehen zu dürfen, das war, das war schon ein großartiges Gefühl, aber eben jetzt mit Blick auf Motorsport bin ich mir genauso darüber im Klaren, dass ich auch in der Formel 1, die Formel 1, die Königsklasse, dass ich über Jahre das so hautnah miterleben und wirklich ja leben durfte und dann im Anschluss mit der Formel E auch weitergemacht habe oder ja nach wie vor weitermache, die Saison pausiert ja nur gerade und mit der Formel 1 geht es dann ja auch am kommenden Wochenende weiter und es ist eigentlich seit Jahren mein erstes Formel 1 Rennen, jetzt abgesehen von Monaco oder sagen wir mal europäischen Rennen, wird es mein erstes Formel 1 Rennen sein, ja, auf einem anderen Kontinent seit Ende 2015. Und das sind jetzt auch schon ein paar Jahre und ich bin sehr gespannt auf Austin, wie es sich in den Jahren entwickelt hat. Überhaupt, damals war dieser USA-Hype in der Formel 1 noch nicht angekommen, da gab es Drive to Survive und all das natürlich noch nicht. Und ich bin sehr gespannt, die Formel 1-Fans jetzt dort erleben zu dürfen.
Na gut, also mich freut es natürlich, dass du erstens mal grundsätzlich deine Liebe für die Formel 1 nicht verloren hast. Aber wir müssen natürlich unseren Zuhörern schon noch ein bisschen erklären. Du hast jetzt relativ allgemeingültig gesagt, ja, es ist toll bei NFL so ein bisschen und das Spiel, was für ein Spiel war das? Ich habe es vergessen, irgendwie ein European London Event Series Spiel, was auch immer das war. Ich glaube, das, was faszinierend ist und was, also ich auch, wie du ja immer wieder merkst, ein relativ klar definierter Motorsportler, habe unglaubliches Verständnis für andere Sportarten. Ich bin sportbegeistert und natürlich ist es schön, dieses Feeling, diese Emotionen zu spüren und dabei natürlich auch, wie du sagst, ganz nah dran zu sein. Also erzähl uns noch mal ein ganz klein bisschen mehr über London, was du da getrieben hast. Ich am Spielfeldrand, ja. Nicht nur, dass du den Raccoon interviewt hast, also was wirklich, ich hoffe, du hast das gepostet auf deinem Instagram-Account, weil sowas, also wirklich, Leute.
Der Raccoon hat sogar gepostet, stimmt. Ich hatte den Raccoon vergessen und es gab Cheerleader. Aber Christian, weißt du was? Nach dem Spiel. Wobei, ich müsste ja eigentlich von vorne anfangen.
Ja, das will ich doch.
Beginne jetzt.
Fang mal an.
Okay. Nur vom vergangenen Wochenende oder möchtest du alle drei Spiele nochmal Revue passieren lassen?
Ich glaube, unser Motorsportpublikum freut sich über alles von dir, aber ich glaube, das letzte Wochenende genügt.
Reicht. Nein, aber nochmal kurz zusammengefasst, die NFL hat gemerkt, dass der europäische Markt beziehungsweise generell auch noch andere Länder außerhalb der USA relativ attraktiv sind und sein können, weil die natürlich auch mehr Geld verdienen wollen. Lange Rede, kurzer Sinn, dann hat man sich überlegt, mal im Ausland auch ein paar reguläre Saisonspiele stattfinden zu lassen. 2007 fand das erste Spiel in London statt, das war dann auch das erste Spiel außerhalb des nordamerikanischen Kontinents. Und ja, seitdem hat sich das eigentlich erweitert. Jetzt dieses Jahr waren es eben drei Spiele in London, das erste im Wembley Stadion und die letzten beiden im Tottenham Hotspur Stadium. Oh, ein Wahnsinnsstadion auch, das sogar das einzige oder eines der ganz wenigen NFL-Stadien ist außerhalb der USA. Also das wurde extra als NFL-Stadion gebaut. Sprich, die haben dann extra NFL-Umkleidekabinen, weil ja so ein NFL-Team viel größer ist als ein Fußballteam. Extra zwei verschiedene Rasen, den Echtrasen für die Fußballspiele und dann so ein Kunstrasen für die NFL, wenn sie kommt. Naja, und gestern fand eben das dritte London-Spiel statt und im November gibt es dann nochmal zwei Spiele in Frankfurt. Da freue ich mich auch sehr drauf. Aber gestern durfte ich eben wieder an der Sideline stehen und ja, wie du jetzt das Raccoonchen oder was auch immer es ist angesprochen hast, das war das Maskottchen der Tennessee Titans. Und ich habe ein Herz für Maskottchen. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich würde ja wahnsinnig gerne mal im Disneyland einen Tag als Figur arbeiten. Das ist so einer meiner Herzenswünsche. Und ich finde es irgendwie süß.
Jenny.
Ich will ja gar nicht wissen, wer da drunter steckt. Aber sobald da ein Teddybärchen an mir vorbeiläuft, will ich es knuddeln. Also leichter jetzt, Fetisch. Ja, ich oute mich hier jetzt, mit einem Fetisch.
Jetzt haben wir es. Jetzt, es ist geklärt. Endlich wissen wir. Wir haben ja im Laufe dieses Jahres in unserem Podcast immer wieder mal die persönlichen Shortcomings von Jennifer Becks besprochen. Jetzt wissen wir es.
Shortcomings oder Outcomings hier?
Nein, short. Zu wenig von was. Sie braucht Teddybären. Knuddeldinger.
Sie braucht Liebe. Sie ist nach wie vor alleine.
Ja, Knuddeldinger. Und da ist auch ein Raccoon für die, wie hießen die, Cincinnati irgendwas Teile.
Also, Tennessee Titans.
Tennessee Titans aus Cincinnati wahrscheinlich. Und
Cincinnati Bengals gibt es.
Achso, die gibt es. Okay. Also,
die gibt es auch.
Es ist einfach sagenhaft, weil ich habe so den Eindruck, Jenny, du bist da in eine Welt eingetaucht, die also schon, ich sag mal, ob der schieren Größe an Komplexität nicht zu toppen ist. Wie viel von diesen Spielerchen gibt's denn da? Nicht die Raccoons, ja, da gibt's wahrscheinlich immer nur eins, aber wie viele Spieler gibt's denn in der ganzen Meisterschaft? Alles, tutto completo.
Okay, das müsste ich jetzt zusammenzählen, weil so ein NFL-Team besteht halt aus mehr Spielern. Ich sag mal, auf dem Platz sind es auch nur 11, aber dadurch, dass sie natürlich mit so vielen Verletzungen kämpfen und jetzt für diese Auslandsspiele da will ich nichts Falsches sagen, aber ich glaube 46 nehmen sie mit, aber der Kader ist noch größer und dann haben die noch einen Practice-Squad und es sind viele Leute, plus die Coaches und die, so, ich war ja noch gar nicht fertig, das Maskottchen kommt mit, die Cheerleader sind natürlich mit dabei, ich habe ja auch ein großes Herz für Cheerleader,
wir wissen es, wir haben es schon gesehen.
Ihr habt es gesehen, ja, ja. Und ich konnte es mir natürlich nicht nehmen lassen, auch zu den Mädels hinzugehen, erst einmal die Mädchen zu herzigen und sie auch kurz mit in die Sendung zu nehmen, weil die Mädchen verdienen auch Liebe. Und weißt du, was bei der NFL oder bei diesem, ich weiß gar nicht, ob es bei anderen amerikanischen Sportarten auch typisch ist, weil NFL ist ja für mich jetzt auch noch, oder das ist für mich so die erste amerikanische Sportart auf diesem Niveau, wie ich da daran teilhaben darf. Nach dem Spiel geht man in die Umkleidekabinen und interviewt die Spieler. Ehrlich? Ja, pass auf, da hast du dann,
da war die Frau Merkel auch, also beim Fußball.
Ja, aber glaube mir, Footballspieler sehen anders aus als Fußballspieler. Echt? Also okay, wenn da ein, das sind Muskelpakete und die kommen aus der Dusche. Und ich denke, du weißt halt nicht, wo du hingucken sollst, guckst am Ende nur noch beschämt auf den Boden, weil du nur denkst, okay, deinen Po wollte ich heute eigentlich nicht von hinten sehen.
Ich wollte
gerade
fragen, welche Muskeln hast du denn begutachtet?
Viele.
Den Vordermuskel oder den Hintermuskel oder sowas.
Viele Muskeln. Und dann gibt es die Regel, man darf quasi als Journalist, also du stehst da mit dem Mikro in der Hand, mit Licht hinter dir und der Kameramann und dann steht man vor dem Spieler und der zieht sich gerade das Handtuch vom Po, weil er kommt ja aus der Dusche, zieht sich seine Unterhose an und sagt, warte, ich bin gleich fertig. Und du stehst da und denkst so, ja, okay, ich bin im falschen Film. Und dann wartest du, bis du halt deine Fragen stellen kannst.
Also
und,
Jenny, ich muss eine kleine Zwischenfrage. Also wenn du jetzt solche Dinge, ich wusste ja gar nicht, dass sowas gibt. Also wenn du jetzt solche Details über die, sagen wir mal, Habits der NFL-Stars, American Football-Stars, weil wäre da irgendwas zu adaptieren für meinen Sport? Also sollten wir die Formel 1 beim Boxenstopp auch mit Umkleidekabine machen oder was wäre dein Vorschlag?
Also gut, ich sag mal, so ein Rennfahrer jetzt im Vergleich zu einem Footballspieler, ich sag's nochmal, das sind Muskelberge, das hast du noch nicht gesehen. So ein Formel-1-Rennfahrer kann ja auch mal ein bisschen dünn und schmächtig sein. Aber wobei, nein, das stimmt gar nicht. Die neue Generation, sind ja auch süße Jungs. Also ich glaube, dadurch, dass Liberty Media ja eine amerikanische Firma ist, vielleicht könnte man das mal anteasern. Ja, so, hey, wie wär's denn mit nach dem Spiel, dass man nicht mehr in diesen, in diesen eingezäunten Bereich kommt, sondern dann geht man als Journalist auch ins Motorhome und klopft dann mal am Zimmerchen des Fahrers und duscht mit.
Ist ja
stell dir vor,
klar.
Wir sind schon wieder abgedriftet, nein, hier, Christian. Nein, nein. 13 Minuten und wir driften ab.
Jenny, ist dir klar, dass du gerade, nicht ich, du gerade dabei bist, die Formel 1 zu revolutionieren? Man muss sich das mal vorstellen. Ich meine, es gab ja, die Formel 1 war ja mal ziemlich sexy. Also das fanden die Girls gut und es war also auch alles ziemlich hip und high. Aber das hat man dann versucht von Liberty Seite her abzutöten und zu sagen, also wir machen jetzt Kinder und keine Grid Girls. Also Kinder sind super, aber Grid Girls sind anders. Und dabei ist natürlich der gewisse Sexappeal verloren gegangen. Und ich merke schon, bestimmte andere amerikanische Sportarten haben das ganz anders auf dem Schirm. Und vielleicht kann man da, ich sage jetzt mal, so ein Crossover machen. Das wäre jetzt für dich was. Du bist in Austin, Texas beim Formel-1-Rennen. Dort kannst du doch mal, geh doch mal ins F1 Motorhome, also darf zur FOM, geh zu Stefano Domenicali, sag ihm einen schönen Gruß von mir. Ich würde dich schicken, persönlich, ich rufe ihn auch an vorher und sagen, dass die Jenny hat ein paar Ideen, die Formel 1 revolutionieren könnte. Das wäre doch was, dann hätten wir was gewonnen, dann hätten wir was gelernt. Also ich meine, du warst begeistert.
Also der Italiener wird dem bestimmt nicht, der wird da erstmal zuhören. Aber weißt du, was wir dann auch wüssten? es gab doch mal das Piercing Gate um Lewis Hamilton herum, wo er sagte, er könne sich das ein oder andere Piercing ja nicht rausnehmen, nachdem es eigentlich in der Regel oder neu in die Regeln gesetzt wurde, dass die Fahrer ohne Schmuck fahren sollten. Ja, ja. Dann wüssten wir Bescheid. Dann wüssten wir, wo er alles was hat.
Jenny, du machst jetzt hier einen kleinen Fehler. Nicht wir. Du wüsstest es, was dann in unserem Podcast wieder dazu führen würde, dass wir Dinge besprechen könnten, wo sonst keiner mitkommt. Schau mal, das Schöne an unserem Podcast ist ja, dass wir nicht allgemeine Sachen, die jeder weiß und über die sich jeder schon aufgeregt hat, abkauen, sondern wir sind innovativ, wir sind total vorne dran, wir sind echt, ich sage jetzt mal, ein bisschen anders, weil wir beide halt die menschlichen Aspekte, die ja in jedem Spitzensport dazugehören, die lassen wir stattfinden. Und deswegen glaube ich, hast du eine echte Chance. Also ich rufe den Stefano Domenicali morgen an, sag ihm, die Jenny kommt mit bahnbrechenden Vorschlägen. Und ja, nein, da musst du hin. Also du hast mir gesagt, du bist da.
Ich ziehe das durch. Aber ich wollte auch noch mal kurz auf die Grid Girls zu sprechen kommen. Ja. Weißt du, so viele Menschen heutzutage regen sich darüber auf. Ja, was soll das? Und Frauen und sexistisch. Und ganz ehrlich, es ist schön. Es ist schön zum Angucken. Die Mädchen machen es freiwillig. Genau wie ich selber mit den Cheerleadern. Viele sagen, ja, was soll das denn? Ist doch aus der Zeit. Und es ist ein wahnsinnig toller Tanzsport, als Cheerleader. Es sind komplizierte, tolle Choreografien. Du stehst im Stadion, du kannst jede Woche neu vor Publikum tanzen, du animierst dein Team und die Fans und es macht einfach Spaß. Die Mädchen stehen da und haben ein Lächeln im Gesicht und ganz ehrlich, auch ich als Frau auf dem Grid, ich finde es schön, wenn da schöne Grid Girls stehen, die Nummern hochhalten und man freut sich einfach. Man ist umringt von Mechanikern. Lass den doch mal kurz ein hübsches Grid Girl angucken können. Die standen ja nie nackt oder sowas da. Und keiner wird gezwungen, das zu machen. Also man kann die Kirche auch mal im Dorf lassen und einfach, also es ist schön, wenn da auch mal Kinder sind oder wenn Fußballer mit den Jungs auf dem Platz laufen und so. Alles schön und gut, aber man muss auch nicht alles irgendwie, ja, überall den Teufel suchen und sagen, oh, sexistisch, nein. Mein Gott, Leute, nehmt die Sachen mal locker und entspannt.
Also ich würde jetzt mal so sagen, nachdem du ja in der Männerkabine warst, weil soweit ich weiß, bei NFL spielen nur Männer. Also, gibt es eine Frauen-NFL auch? Gibt es nicht, gell?
Es gab früher mal. Oh, fand ich ja jetzt auch wieder grandios. NFL für Frauen in Unterwäsche.
Nein, also was du alles machst. Also unser Publikum.
Die hießen so irgendwas mit Lingerie. Finden ganz viele Männer total doof. Ich meine, also ich weiß es nicht. Das war, glaube ich, in den 90ern oder Anfang 2000er. Ich glaube, die Serie gibt es sogar immer noch. Da sind nun nicht mehr diese halben Pornosternchen, die da rumgelaufen sind. Also zum Angucken für 5 Minuten, grandios. Ich weiß jetzt nicht, ob es dich lohnen würde, ein Spiel allein aufgrund der Spieltechnik da dran zu bleiben. Aber als Spaßveranstaltung fand ich das wirklich witzig. Aber ganz viele Männer beschweren sich über diese Serie. Ich fand's lustig.
Also weißt du, wir haben ja im Motorsport auch, also Women in Motorsports ist ja eine von der FIA sehr stark geförderte Geschichte und auch so eine Academy, wo nur Mädels fahren und so weiter. Und die fahren da alle ganz tapfer. Und irgendwann wird dann eine hoffentlich mal irgendwie weiterkommen. Aber das Blöde an der Geschichte ist ja Folgendes. Solange du, ich sag mal wie im Football, da auf deine Muskelberge vertrauen musst, hat die Frau dem Himmel sei Dank Nachteile. Also ganz in meinem Sinne. Denn ich mag nicht die Überbemuskelten, die dann nur noch in Muskelbergen dann aufeinander losstürzen. Das finde ich ist bei Frauen nicht so wahnsinnig toll. Aber im Motorsport.
Aber selbst dann. Ja, genau. Aber selbst da, wenn du die stärkste Frau, die kommt ja nicht gegen einen so durchtrainierten Muskelmann an, der auf dem Footballfeld steht. Und das ist auch vollkommen okay. Aber im Motorsport ist es dann wirklich interessant zu sehen, weil da ist nicht nur der Körper ausschlaggebend, sondern eben auch noch das Talent und alles. Und da bin ich sehr gespannt darauf, wann ist die nächste Frau wirklich in ein Formel-1-Auto schaffen wird und dann wirklich auch ein Rennen bestreiten kann. Weil es gibt ja Frauen, die schon Punkte einfahren konnten, wenn auch wirklich an einer Hand abzählbar.
Naja gut, also die Sache mit dieser F1 Academy, also die Mädels, die da gefördert werden, ist, finde ich, grundsätzlich natürlich eine tolle Idee. Denn warum sollen Frauen nicht gefördert werden? Nur in dem Sport ist es ähnlich wie im Reitsport, Dressur wie Springen, da hat man ein Sportgerät und da kann eine Frau genauso Weltmeister werden. Deswegen sehe ich das immer ganz einfach. Es gibt im Motorsport einen ganz klaren Parameter, der dafür ausschlaggebend ist, kann der, die das oder kann der, die das nicht. Und das ist die Stoppuhr. Und die Stoppuhr zeigt einfach ganz klar, dieses Mädchen hat's, dieser Junge hat es und deswegen geht es weiter. Und die Angelegenheit, das Drumherum, was du angesprochen hast mit den Grid Girls und mit dem ganzen Salat, das ist alles lustig und schön und Beiwerk, das ist amüsant, das ist nett. Aber ich glaube, auf den Sport bezogen, sollten wir einfach hoffen und die Daumen drücken, dass in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren mal ein Mädel auf die Spur kommt und sagt, hey, Jungs, hier bin ich. Ich kann es genauso gut oder besser als ihr. Und du wirst sehen, das wird kommen, das werden wir alle noch erleben. Ob das jetzt auf die Academy zurückzuführen ist oder ob das einfach auf den normalen Wettbewerb, auf die wunderbare, ich sage mal, Gleichberechtigungsebene zurückzuführen ist, dass Frauen irgendwann sagen, ich mache alles. Denke mal zurück, das war nicht so lang her, dass es gab kein Wahlrecht, es gab dies nicht, das nicht, jenes nicht und dann durfte man in Wimbledon nicht Tennis spielen und so weiter. Jetzt ist das Ganze auf einem ganz anderen Niveau und deswegen bin ich überzeugt, dass wir über kurz oder lang eine Frau haben werden, die auch in der Formel 1 ganz vorne mitfahren kann und da freue ich mich jetzt schon drauf, die zu unterstützen, der, ja, ich sage mal, ja, ein bisschen mitzuhelfen, wenn es geht, dass das was wird.
Auf jeden Fall, nein, und ich bin da auch felsenfest von überzeugt, dass dieser Moment kommen wird. Nichtsdestotrotz bin ich gerade im Sportlichen ein Verfechter davon zu sagen, und das hast du gerade auch schon erwähnt, jemand mit Talent, der soll es bitte schaffen. Und dann ist es mir egal, ob das ein Junge oder ein Mädchen ist oder ein Mann oder eine Frau, sondern wenn diese Person hart dafür arbeitet und Talent mitbringt, dann kommt der Erfolg. Oder dann, wenn man wirklich aber auch natürlich nicht aufgibt. Weil das ist auch in der heutigen Zeit ein ganz großes Problem. Die Leute geben einfach viel zu früh auf, weil es ist ein langer und ein verdammt harter und steiniger Weg. Und selbst dann brauchst du immer noch das letzte bisschen Glück, dass du zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist. Und auch dann beispielsweise überhaupt ein Cockpit frei wird. Weil auch da wissen wir, dass es viele talentierte Nachwuchsfahrer gab über Jahre hinweg. Aber die Jungs, die im Stammcockpit sitzen, die sitzen da natürlich auch ein paar Jahre drin. Und dann ist es aber auch so, dass wir natürlich das Thema haben mit Bezahlfahrern in der heutigen Zeit etwas weniger als noch vor, wann waren das, so 10 Jahre, wo ja doch einige Fahrer mit, ich sag mal, einem volleren Bankkonto als Größe, als der Talentgröße in einem Formel-1-Cockpit auch sitzen konnten. Da ist natürlich jetzt mit Blick auf Stroll die Frage, ist das bei ihm auch der Fall? Ja. Um jetzt mal wieder auf den Moment Jenny, zurückzukommen.
Jenny, bevor wir über den Lance Stroll, Strolliman reden, noch eine Frage an dich, beziehungsweise eine kleine Bemerkung. Schau mal, dieser Uphill-Struggle, den du gerade beschrieben hast, Jenny, stell dich mal vor deinen eigenen Spiegel.
Ja.
Das hast du ganz genauso am Hals. Wir lachen drüber, wir machen einen Witz und wir freuen uns drüber, wie du da am Kämpfen bist, wie du deine Football-Thematik irgendwie, ich sag mal, nicht nur äußerlich oder lustig, sondern auch inhaltlich, dass du Ahnung hast von dem Thema. etablieren möchtest, auf den Boden bringen möchtest und möchtest das zeigen, was du kannst. Das ist ein Problem, was natürlich viele Frauen haben im Spitzensport, nicht in jedem Sport, aber im Motorsport bis jetzt durchaus. Und deswegen glaube ich, hast du da ein ganz gutes Verhältnis bzw. ein gutes Verständnis für das, was die Girls da so vor sich haben. Und weil du so kämpfst und bist, wie du bist, ist das für dich wahrscheinlich auch ganz klar. Es ist, auf Englisch sagt man, inevitable, unvermeidbar, dass über kurz oder lang eine Frau in die Formel 1 kommt und dass die auch gewinnen wird. Und jetzt, wenn wir den Bogen ein bisschen weiterspannen, du hast jetzt den Lance Stroll angesprochen. Es gibt natürlich in jeder Sportart immer wieder, ich sag mal so ein paar Sportler, die das ganz gut machen und mitkommen. Aber so aus richtigen, echten, aus Liebe zum Thema, das ist was anderes. Und Lance Stroll war immer ein von seinem Vater, ich sag mal, schon aufs Gleis gesetzter junger Mann, der eine in einer geschiedenen Ehe eigentlich eher der Mama nachgeeifert ist, aber der Papa hat angeschafft. Und deswegen ist der Rennfahrer geworden. Und ich kann mich genau erinnern, was der alles da für einen Mist gebaut hat, wo der überall aufs Dach gefallen ist. Aber er hat das geschafft. Aber jetzt mit dem Fernando Alonso als Teamkollegen ist es einfach nicht mehr lustig. Und ich glaube, dass Lance Stroll, nicht nur weil er da seinen Physiotherapeuten angeschubst hat beim letzten Rennen in Katar, dass er frustriert von hinnen nach dannen sich verzogen hat. Nein, ich glaube, der merkt jetzt, oh, auf was habe ich mich da eigentlich eingelassen? Gefällt mir das überhaupt? Mag ich das überhaupt? Liebe ich diesen Sport? Gebe ich gerne alles für etwas, was ich eigentlich gar nicht so gern habe? Das sind die Fragen, die den im Moment, glaube ich, umtreiben. Und deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass wir gerade bei Lance Stroll in Zukunft ein paar Entscheidungen sehen werden, weil es so richtig super groovy ist es nicht, was er da im Moment am Abliefern ist und auch vor allem nicht nur nach außen hin abliefert, sondern natürlich auch nach innen hin empfindet. Gefällt mir das überhaupt, was ich da mache? Oder kotzt mich eigentlich an? Die Frage, da bin ich mir absolut sicher, ganz im Privaten, ganz allein für sich selber, die stellt sich der. Und jeder Formel-1-Fahrer kann nur dann durch schwierige Zeiten, und im Moment hat er ja auch Pech und so weiter, durchgehen, wenn er das, was er macht, wirklich, wirklich liebt und gern hat. Und dann ist man bereit, über sich selbst hinauszuwachsen. Wenn das nicht da ist, dann war es das einfach. Und deswegen glaube ich, so, wir behalten da mein Auge drauf. Ich meine, du bist nächstes Wochenende da, du kannst mal gucken, wie er, also auch die, man sieht das ja in den Augen, in der Physiognomie, wie er sich so bewegt, wie er, man kann ja einem Sportler doch relativ nahe kommen und ihm auf die Nase schauen, ja. Und ich glaube, das ist jetzt meine Jobliste für dich, das machst du mal. Gehst du mal hin, schaust mal, wie der so durch die Gegend läuft, ist der teilnahmslos oder ist er engagiert, ist er voller Elan und freudig oder ist er eher, lass mich in Frieden? Da bin ich gespannt, Jenny, auf dein Urteil.
Wie sehr die Schultern hängen, ja, wenn ich genau schaue. Ja, und bei ihm ist natürlich nochmal, aber wirklich auch eine ganz spezielle Situation, einfach weil es der Vater ist. Und der Vater ist so ein übererfolgreicher Businessmensch, da ich weiß gar nicht, ob der Lance die Chance hat, dagegen anzukommen und dem wirklich mal zu sagen, du Papa, ich mache das zwar jetzt schon wirklich viele Jahre, weil der fährt ja auch in der Formel 1 jetzt schon seit einer ganzen Weile, aber eigentlich wollte ich es nie machen. Und dann ist auch die Frage, was macht er dann? Ne? Also ich glaube, dass der innerlich ganz schön mit sich zu kämpfen hat. Weil ja, bis hierher hat das ja doch geschafft, aber jetzt ist es eben zu deutlich, neben Fernando Alonso, die Defizite, die lassen sich nicht mehr schönreden. Dann ist aber auch interessant, oder ich finde es dann auch interessant zu sehen, wie weit geht der Vater? Weil der ist ja auch eigentlich ein Businessmensch und so lieb er seinen Sohn vielleicht hat oder so sehr er seinen Sohn dahin pusht, weil der Vater vielleicht auch seine eigenen Träume dadurch eigentlich erfüllen möchte. Wie weit geht er? Und es ist ja auch nicht nur der Vater alleine, es sind ja auch andere Sponsoren da drin. Wie lange kann er die auch ruhig halten und sagen, naja gut, es ist halt mein Sohn, aber eigentlich fahren wir die ganze Saison nur mit einem einzigen Auto.
Ja, so war's. Oder so ist es. Naja, also da werden wir schauen, werden wir dranbleiben und werden es ein bisschen beobachten. Also mich interessiert ja an der Formel 1 natürlich das Tagesgeschehen. Ist ja klar, wer ist der beste Verfolger von Red Bull? Kann der Verstappen weiter vorne bleiben? Kackt der Perez jetzt endgültig ab? Geht bei Danny Ricciardo im Comeback im Alpha Tauri was vorwärts? Wer hinten raus? Wen fressen die Hunde? Also wen beißen die Hunde? Wer endet am Schluss? Ist es der Sauber? Kommt er doch noch vor? Oder der Williams stolpert? Oder das finde ich alles wahnsinnig spannend. Aber das Schöne ist, finde ich, dass man natürlich, wenn man wie ich so viele Jahre und Jahrzehnte in diesem Sport tätig ist und mit diesem Sport ja auf eins ist, dann sind diese menschlichen Sachen auch wahnsinnig spannend, wahnsinnig interessant. Wer zieht sich wie aus der Affäre? Wir hatten vergangenes Wochenende diese Fitness-Thematik. Wir hatten die Sportbehörde, die gesagt hat, na, das schauen wir uns jetzt mal näher an. Das kann ja nicht sein, dass wir hier unsere Fahrer gefährden. Wir hatten viele ehemalige Fahrer, die gesagt haben, nö, also hör mal, also wenn die nicht fit genug sind, da rumzufahren, sollen sie daheim bleiben. Und dieses menschliche Thema finde ich immer wieder wahnsinnig spannend, weil jeder Sportler, jeder Spitzensportler ist am Ende des Tages ein Mensch und muss mit seinen Limits jedweder Art klarkommen und muss versuchen, die Latte ein bisschen höher zu legen. Denn die anderen sind auch nicht, die schlafen auch nicht, die wissen auch, wie es geht. Und das sieht man in jeder Sportart immer wieder und für uns ist es natürlich jetzt deswegen so toll, weil wir so nah mit der Formel 1 zu tun haben und das auch so genau kennen, zu sehen, wie dort diese charakterliche Weiterentwicklung, dieses wer kommt wie, mit welchem Druck am besten zurecht. Wir haben den Lance Stroll angesprochen, ja, also der kommt im Moment nicht so wahnsinnig gut zurecht mit dem ganzen Thema. Wie wird Danny Ricciardo mit seiner hoffentlich wieder ordentlich zusammengewachsenen Hand klarkommen? Wie geht's da weiter? Was macht so ein Perez, der wirklich psychisch am Boden liegt? Wie kommt er wieder auf die Füße? Was gibt's da für Tricks? Wie geht das? Druck, ja, kann man versuchen, aber es gibt auch Leute, die reagieren auf Druck kontraproduktiv. Also mir gefällt das alles sehr gut und ich glaube, unsere Zuhörer haben auch verdient, dass wir ihnen immer wieder den Einblick bieten in diese Dinge, in dieses Menschliche. Du hast das immer sehr schön gemacht, wo du erklärt hast, was du mit deinem Fahrer da gemacht hast, wie du die über Wasser gehalten hast, wie du Freizeit verbracht hast und so weiter. Und ich sehe natürlich das eher lenkradtechnisch. Aber auch das ist wahnsinnig spannend, denn das gehört zusammen. Wie kann man am Ende eines Jahres, wo Max Verstappen Weltmeister ist, Red Bull Weltmeister ist, irgendwie seine Motivation aufrechterhalten? Wie kriegt man dann nach wie vor den Elan zusammen, die Energie zusammen, jetzt in Austin, dann in Mexiko, dann in, wo gehen wir noch hin, Brasilien? Also, hallo, dann kommt noch Abu Dhabi. Das ist schon toll, wie man da beobachten kann, wie Sportler sich verhalten. Ob die jetzt, sagen wir mal, entspannen und sagen, ist eh wurscht, oder nochmal richtig Biss kriegen, oder wie man mit dem einen oder anderen Problem im Cockpit klarkommt. Also ich finde das faszinierend und deswegen schaue ich auch so gern drauf.
Ja, natürlich. Nee, aber da trennt sich dann auch wirklich die Spreu vom Weizen. Wer hat, ich sag mal, Weltmeisterpotenzial und wer lässt sich eben durch solche, ja doch den ein oder anderen Tiefschlag ablenken. Und da ist wirklich, ich glaube, der Blick auf Perez ganz wichtig und entscheidend. Wie geht der damit um? Weil ich weiß, das letzte Rennen in Miami, das war ja, da war er noch am Höhenflug. Ja. Da kam er ja wirklich nach Amerika gereist. Oh, ich werde Weltmeister. Und jetzt ein paar Wochen später, da weiß man gerade nicht, ja, fährt der überhaupt nächstes Jahr noch für Red Bull oder dann ja überhaupt in der Formel 1, wenn noch ein Cockpit irgendwo frei sein sollte. Und das ist wirklich, ja, da stellt man sich die Frage, was ist in diesen Wochen passiert, weil das meiste ist im Kopf.
Ja, klar.
Bei ihm, oder das ist im Kopf passiert. Und daran sieht man natürlich, es sind Menschen, es sind keine Maschinen, die diese Autos fahren, sondern es gehört natürlich neben der ganzen Technik und dem Ingenieurswesen und allen Komponenten, die dieses Auto zu einer solchen Maschine machen. Am Ende sitzt ein Mensch hinterm Steuer und da können die Daten, die Ingenieure auslesen, noch so perfekt sein. Wenn der Fahrer aber sagt, sorry, es ist mir egal, was der Computer dir sagt, das Auto hat Untersteuern oder der Reifen
was
ist nicht
auch
auf Temperatur.
Immer.
Dann ist es so. Und dann hat der Fahrer in dem Moment das Lenkrad in der Hand und einige PS unterm Popo und fährt auch mit einer Geschwindigkeit über eine Rennstrecke, wie sie uns als Normalsterblicher, der jetzt kein Rennfahrer ist, ja, gar nicht greifbar sind. Ich weiß nicht, wenn einer auch mal vielleicht mal auf der Autobahn über 200 gefahren ist, das ist eine Geschwindigkeit, aber auch da sitzt man dann in einem Auto. Die Jungs, die sitzen in einem Formelwagen, quasi Cabrio, mit Helm auf und gleiten mit wirklich fast nicht existierender Sicht über eine Rennstrecke und müssen dabei ja auch noch um Positionen kämpfen und mit anderen Widrigkeiten umgehen. Es ist also, ich finde, man kann nie oft genug hervorheben, was ein Leistungssportler leistet. Und auch nicht nur im Motorsport, jeder, ein Footballspieler, ein Fußballer, ein Tennisspieler. Aber genau dazu benötigt es halt jahrzehntelange Arbeit und Vorbereitung, die Jungs oder auch Mädels, die opfern in Anführungsstrichen ihr Leben dafür, aber sie sind auch dafür geboren. Das heißt, es ist kein Opfern, sondern du gehst deiner Leidenschaft nach und willst deine Ziele erreichen. Und das gilt aber auch für Leute im Beruf. Wenn die große Ambitionen haben oder jetzt auch mit Blick auf das, was ich versuche, mir aufzubauen. Ja, also ich bin zwar müde, aber um mich kaputt zu kriegen, da braucht es noch ein bisschen mehr als ein paar Wochen harte Arbeit.
Aber wenn wir gerade dabei sind, ich meine, wenn du, nicht um dich kaputt zu kriegen, ganz im Gegenteil, wir sind ja alle im Jenny Becks Fanclub und deswegen wollen wir dich hier aufbauen, motivieren, irgendwie energetisieren, sodass du also in Zukunft also noch spontaner und noch intensiver agieren kannst. Aber was mich interessiert, du bist in Austin, Texas. Du hast von uns jetzt ja schon oder von mir schon so ein paar Lance Stroll Special Aufgaben bekommen. Aber
Stefano Domenicali,
ja,
nicht vergessen.
Domenicali, das machst du auch noch, dass wir das mit der Umkleidekabine hinkriegen, auf jeden Fall. Also wir arbeiten nächstes Woche.
Aus Eigeninteresse.
Nächste Woche arbeiten wir Punkt für Punkt ab, gell, dass das ganz klar ist. Nein, aber was ich dich fragen wollte, Austin, Texas. Austin ist ja die Hauptstadt Texas. Und der Regierungssitz ist in Austin. Der ist nicht in Dallas, der ist nicht in Houston, der ist in Austin. Und Austin hat immer wieder von sich behauptet, Austin ist weird. Also weird heißt komisch, eigenartig, irgendwie ein bisschen verrückt, ein bisschen durchgeknallt. Wo geht die Jenny denn in quasi ihrem Lieblingsgelände, nämlich weird, crazy, durchgeknallt hin? Hast du denn schon ein bisschen Programm für abends, was du machst? Gibt es Konzerte? Gibt es irgendwie, also du Formel 1 Grand Prix ist klar, den wissen wir, den kennen wir. Aber drumherum, hast du schon was vor?
Ehrlich gesagt, ich habe mich noch nicht so mit der Materie befassen können, weil ich, wie gesagt, gerade erst angekommen bin. Morgen wird umgepackt und morgen Nacht geht es dann schon nach Amerika. Aber du hast Konzerte angesprochen, es gibt Konzerte und ich weiß nur gerade nicht, die erste Band, da haben sie irgendwas mit Killers gesagt oder sowas. Auf jeden Fall am zweiten Abend Queen, also eine Queen. Ich muss aber nochmal recherchieren, weil Queen finde ich halt grandios. Ich meine, Freddie Mercury, wie wir alle wissen, geht natürlich nicht mehr. Aber die sind ja dann nochmal aufgetreten mit einem Sänger. Und ich muss mal gucken, ob das wirklich dann die Queen Band ist oder also das, was noch übrig ist.
Brian May
mit diesem Sänger.
Ja.
Ja, das wäre gigantisch, wenn ich das dort sehen könnte.
Ja gut, das ist aber an der Rennstrecke, oder?
Genau, an der Rennstrecke finden am Freitag und am Samstag Konzerte statt. Und Austin an für sich, also wie gesagt, mein letzter Austin-Besuch war 2015. Das heißt, ich weiß, dass sich danach die Stadt sehr gewandelt hat. Also da wurde viel investiert. Texas ist ja sowieso für viele Amerikaner allein aus steuerrechtlichen Gründen ein sehr interessanter Staat geworden. Und dadurch ist da sehr viel Industrie hingekommen. Und ich sag mal, früher war Austin wirklich, also da waren sehr viele Kneipen und Bars, das war so gefühlt, ich weiß gar nicht, eine Studentenstadt war es nicht, aber es war so, ja, so
jung.
Underground-Szene klingt auch falsch, aber es war eine junge Szene, eben mit so einer Bar, mit einer Bar-Szene und Live-Musik und es war cool zu erleben, aber da sind jetzt natürlich noch Firmen hingekommen und da ist ein Geld nach Austin und in die Umgebung gekommen. Ich bin sehr gespannt, wie sich die Stadt gewandelt hat. Also von den Leuten, die ich kenne und wenn ich denen sage, so ich war jetzt einige Jahre nicht mehr da, die sagen mir, Jenny, du wirst Austin nicht wiedererkennen.
Also da bin ich mal sehr gespannt. Ich habe das immer ganz cool gefunden, außer als es mal ein bisschen schlecht Wetter war und dann war das Leitungswasser polluted, also verschmutzt. Verschmutztes Leitungswasser ist jetzt für den normalen Menschen, außer er duscht besonders gerne und lang, nicht so wahnsinnig dramatisch. Aber das, was an dieser Überschwemmung damals so katastrophal war, war die Tatsache, dass die in Austin alle Kaffeemaschinen am öffentlichen Wassernetz hatten. Das heißt, es gab keine Kaffeemaschine, wo man oben das Sprudelwasser oder das Flaschenwasser reingekippt hat und unten den Espresso rausbekam, sondern das war alles Leitungswasser. Und deswegen habe ich eine Woche keinen Kaffee bekommen. Kannst du es vorstellen? Ich habe gedacht, ich drehe durch. Florian König und ich haben dann eine klitzekleine Studentenkneipe aufgetan, die eine Kaffeemaschine hatten, die unabhängig vom öffentlichen Wassernetz einfach mit Bottled Water Kaffee gemacht hat. Ich sagte, das war ein Erlebnis, das war sagenhaft. Also, Austin hat was, Austin is weird und ich bin mir absolut sicher, wir werden bei dir abfragen können, was da alles noch dazugekommen ist, was sich verändert hat. Und das mit der Rennstrecke, ich meine, wenn wir über Veränderungen sprechen, müssen wir natürlich auch über die Rennstrecke sprechen. Du weißt, dass Austin als Rennstrecke COTA, also Circuit of the Americas, also im Süden ist eben beide amerikanischen Kontinente mit einbezogen, dass da zwei grundsätzliche Probleme herrschen. Das erste ist die Struktur des Bodens, denn der Boden dort ist ziemlich wackelig, also der setzt sich immer und so weiter und deswegen gibt es unglaubliche Bodenwellen, die man immer wieder ausbessert und immer wieder, ich sage jetzt mal fast, nachwachsen. Das hat bei der MotoGP, bei den Motorrädern dazu geführt, dass die gesagt haben, also wenn das nicht ist, dann fahren wir nicht mehr, weil die hat es immer aus dem Sattel gehoben. Ja, also lach nicht, das ist unglaublich. In der Formel 1 war das immer sehr problematisch. Bin ich mal gespannt, wie sich das dieses Jahr entwickelt hat. Und das zweite Thema sind natürlich die allseits beliebten, immer wieder gern genommenen, aber nie gern gehabten Track Limits. Denn da, das schreit wieder nach Track Limit Verstößen, denn die Strecke dort hat auch so ein paar Auslaufzonen, so ein paar Ecken, wo man, ich sag mal, wenn man am Limit fährt, doch auch mal drüber rauskommt. Und das ist deswegen so blöd, weil es wirklich keiner mehr hören kann, keiner mehr sehen kann. Und selbst unser Präsident Mohammed bin Sulayem, der FIA-Präsident, hat gesagt, wisst ihr was, ich kann es nicht mehr hören. Wir machen das jetzt in Zukunft anders. Wenn eine Strecke, ganz egal, ob das jetzt in Austin ist oder in Österreich ist oder jetzt nach Katar im Rückblick betrachtet, das Problem nicht gelöst bekommt, dann gibt es keine Streckenlizenz. Dann fahren wir da nicht. Und damit hat er natürlich, das ist natürlich eine schwierige Aussage, die er getroffen hat, weil natürlich ist die FIA ja dafür verantwortlich, die Lizenz zu verteilen. Und irgendjemand hat ja auch die existierende Lizenz vergeben, also die FIA. Aber gut war zu sehen, dass der Präsident erkannt hat, da haben wir ein Riesenproblem, was kein Fan leiden kann. Das wollen wir nicht. Wir wollen nicht immer wieder eine Rundenzeit aberkannt und den ganzen Scheiß. Nein, wir hätten gerne Strecke, die da aufhört, wo man nicht mehr fahren kann. Und damit ist das selbsterklärend. Da brauche ich nicht eine Linie und einen Kommissar und eine Induktionsschleife, die mir sagt, ich war zu weit innen oder zu weit außen. Nein, das war's. Ich bin auf der Strecke oder ich bin daneben. Und da, glaube ich, ist die Initiative, die der Chef der FIA ergriffen hat, fantastisch. Denn nur so kriegst du das Problem gelöst. Die in Austin werden erst dann etwas bauen, wenn es angeordnet wird. Freiwillig? Nö. Weil jeder hat seine eigene Agenda. Die Motorräder haben eine Agenda, der Streckenbesitzer hat eine Agenda, die Teams haben eine Agenda, die Fahrer haben eine Agenda. Nix. Da zählt nur eines und das ist die Sportbehörde, die ist dafür zuständig. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass im Vorfeld von Austin mal klare Worte gesprochen wurden und jetzt schauen wir mal, wie sich das entwickelt und wo da die Richtung hingeht. Und dir, liebe Jenny, wünsche ich schönes Wetter, nachdem ich schon sehr viel Schlechtwetter in Austin erlebt habe. Hoffe ich, dass es schön warm ist und kuschelig und muckelig und du dort eine gute Zeit hast.
Also warm wird es werden und ja, Christian, ich danke dir. Ich freue mich drauf und ich freue mich noch mehr darauf, dann in der kommenden Woche euch alles berichten zu können.
Sehr schön.
Jennys Reise nach Austin, Texas.
Ja, sehr gut. Und vor allem, wir werden dann auch wieder weniger NFL und mehr F1 besprechen und alles, was genau. Sich tut und was sich nicht tut und wer, wo, was, wie, wann. Ich freue mich drauf.
Ich mich auch, Christian. Danke euch allen wie immer fürs Zuhören und wir freuen uns auf die kommende Woche.